Die moderne Spielewelt ist schrecklich kompliziert geworden. Abgelehnte Trophäen beim Deutschen Computerspielepreis, der Ruf nach Rundfunksendelizenzen, die auf einem Mediengesetz von 1882 beruhen und ein Spiel, das Prey heißt, aber dem Vernehmen nach überhaupt keine Indianer enthält, all das wollen und müssen wir bei der GameStar an gegebener Stelle behandeln, aber doch nicht hier im Wohlfühl-Podcast. Da schwelgen wir lieber in den guten alten Zeiten und erinnern uns an unsere allerersten Spiele. Mein Name ist Michael Graf. Gemeinsam mit mir in der Vergangenheit leben der ewig gestrige Maurice Weber.
Hallo.
Und der notorisch nostalgische Dimitri Hallay.
Hallo.
Jungs, unsere ersten Spiele damals in den 80ern muss es gewesen sein. Also zumindest bei mir waren es die 80er, bei euch wahrscheinlich eher so die frühen 2000er, oder Maurice?
Wie dieser alte Sack hier mich ewig gestrig nennt, dabei ist er selbst viel antiquierter. Schlimm, schlimm, manche Leute.
Also die frühen 2000er, für wie jung hältst du uns? Ich bin auch noch ein Kind der 80er, ja? Ich bin Oktober 89 geboren. Ja,
ihr ekelhaften alten Säcke, die 90er, das war die wahre Zeit, die gute Zeit.
Ich fange aber tatsächlich mal an, würde ich sagen. Denn mein erstes Spiel, also zumindest das erste, an das ich mich erinnere, ist Pac-Man. Tatsächlich damals auf dem Atari 2600. Das war eine im Prinzip Adaption der Automatenversion damals, aber eine miserable, also das ist irgendwie die mieseste Pac-Man-Version, glaube ich, ever in der Geschichte der Spiele, weil die halt total schlampig gemacht war und der arme Wurm, der die damals umsetzen musste, es war wohl ein Programmierer namens Todd Fry, habe ich mir angelesen, musste das in nur 6 Wochen auf den Atari 2600 rüberzerren. Und alle haben sich gefreut, weil sie gesagt haben, boah, super, endlich muss ich nicht mal an den Automaten gehen und endlich Pac-Man spielen, ohne irgendwie Geld einzuwerfen. Das Problem ist aber, dass die Version einerseits viel weniger Farben hat als das eigentliche Pac-Man auf dem Automaten, das ja irgendwie ganz schön bunt war. Und auf dem Atari gab es da nur matschbraun und matschblau und so ein bisschen gelb halt, ne? Pac-Man selber war so ein bisschen gelb. Und man sammelte da auch keine Früchte ein oder so hübsche kleine Sachen, so Pixelgegenstände, sondern einfach Quadrate, ja, weil mehr konnte man einfach nicht darstellen. Und das Allerbeste ist, dass die Atari-Version keine 4 Geister gleichzeitig darstellen konnte, sondern immer nur 1. Und deswegen mussten die in ganz schneller Folge durchrotieren. Also, es wurden natürlich alle 4 dargestellt, aber die blinkten dann die ganze Zeit, weil halt immer nur 1 auf dem Bildschirm zu sehen sein durfte. Und das ist mein allererstes Spiel und ich habe gedacht, spiele nie wieder.
Aber du hattest echt einen alten Atari?
Mein Bruder hatte einen Atari. Ich habe ja einen älteren Bruder, 14 Jahre älteren Bruder. Und der hatte den sich mal irgendwann schenken lassen von meinen Eltern. Hatte aber auch nicht viele Spiele. Ich bin bis heute sauer, dass er River Raid damals weggetradet hat, bevor ich die Möglichkeit hatte, es überhaupt mal zu spielen. Hat er irgendwie mit einem Kumpel getauscht. Und River Raid, ne, also so ein Top-Down-Shooter mit Flugzeug und so, kennen wir alle. Aber ich war so sauer, dass er es irgendwie abgegeben hat für eine Tennissimulation, für irgendeine miese Zwei-Spieler-Tennissimulation, die wir natürlich trotzdem rauf und runter gespielt haben, damals mit den Joysticks. Ich weiß nicht mal, wie die hieß. Wahrscheinlich irgendwie Grand Slam, Atari, 3D, Top-Tennis, wie auch immer. Aber das hat er abgegeben für River Raid, einen legendären Shooter, der auch indiziert war, glaube ich. Ich weiß also gar nicht, wo er den her hatte. Es geht mir nichts an. Aber ja, das hat er irgendwie weggehandelt. Aber tatsächlich, das hat mein Bruder damals gehabt.
Ich finde es so faszinierend, dass die, also ich frage mich manchmal, wie das so ist, wenn die Kids heute aufwachsen mit einem Standard von der Full-HD-Grafik von einer Xbox 360 oder einer PS4. Und frag mich dann, wie deren Wahrnehmung ist davon, was Spiele sind und mit welchen Erwartungen sie groß werden. Und lustigerweise ist es bei mir ähnlich, wenn ich an so die alten Atari-Sachen denke. Weil ich bin eigentlich ein großer Retro-Fan. Ich mag wirklich Retro-Sachen. Aber für mich ist halt, also diese Atari-Grafik, das ist für mich einfach eine Nummer zu hart. Also das sieht ja so alt aus und so weit abstrahiert von tatsächlich erkennbaren Formen, ja, dass ich mir gar nicht vorstellen kann, wie das ist, wenn man mit einem Atari groß wird. Also wie man das dann wahrnimmt. Also ich bin ja mit einem Super Nintendo groß geworden, mit einem Game Boy und so. Und für mich ist das so die Referenz, ab der ich angefangen habe, Spiele in meinem Kopf zu was sowas Ganzem zu machen, ein Zelda irgendwie in meinem Kopf zu einer Geschichte zu bauen. Und mit einem Atari-Spiel könnte ich das nicht. Aber wie war das für euch? Also war das dann, wenn ihr dann so ein weiß ich, ein Pac-Man, ein E.T. oder ein Freitag der 13. oder sonst was gespielt hat, ist das dann in eurem Kopf genauso lebendig geworden wie später die 16-Bit-Spiele?
Nicht so, glaube ich. Es war ja auch damals, das Wort Storytelling kannte ja niemand. Also Spiele hatten ja irgendwie auch keine Handlung, sondern waren einfach im Wesentlichen Mechanik. Ja, du hast ja, es war halt irgendwie die mechanische Herausforderung, da irgendwie mit dem Joystick irgendwas gesteuert zu kriegen, was sich dann auf dem Bildschirm bewegt hat. Also das war schon so ein Großteil der Faszination. Aber dass man das wirklich so im Kopf vervollständigt hat zu einer coolen Spielwelt oder so. Ich weiß nicht, es war ein anderes Empfinden. Es war einfach cool, dass es sowas überhaupt gab damals. Ich war ja auch noch klein, ne? Wir hatten ja auch nichts da, kurz nach dem Krieg. Ich meine, 83 geboren, ja, es war ja quasi noch das dunkle Mittelalter, mehr weniger.
Klar, kalter Krieg, solche Sachen, Falklandkrieg.
Ja, richtig.
Im einen Moment kritzelt man noch Malereien an die Höhlenwand, im nächsten Moment kommt der Bruder mit Pac-Man an. Ne?
Ja, was ja quasi auch nur eine Stufe drüber ist, zumindest auf dem Atari. Aber es war tatsächlich so, da es nichts anderes gab, ist auch das dann irgendwie ein bisschen lebendig geworden vor dem geistigen Auge. Ich erinnere mich zum Beispiel noch an Jungle Hunt. Jungle Hunt ist im Prinzip ein Spiel, wo man eine entführte, ja, ehrlich gesagt weiß ich es nicht, aber du musst halt irgendwie eine entführte Wissenschaftlerin, eine Frau, sagen wir mal eine Frau, ja, musst du retten, die irgendwie im Dschungel gefangen gehalten wird. Und um dorthin zu kommen, muss man mehrere Etappen überstehen. Eines ist, dass man irgendwie von Liane zu Liane springt. Eines war, dass man so Krokodilen, die einfach aussehen wie im Wasser liegende Holzbretter, dass man denen ausweicht. Dann muss man irgendwie über Steine drüber hüpfen, die, glaube ich, auf einen zurollen. Und am Ende gibt's dann den bösen Medizinmann, unter dem man durchlaufen muss, wenn er hüpft. Und dann hast du halt die Frau gerettet. Ja, also es ist halt wirklich so simpel, wie nur irgendwas sein kann. Heute würdest du sowas nicht mal mehr auf dem Smartphone spielen, aber damals war das halt einfach cool. Und wir saßen, das weiß ich noch, mit meinem Bruder und meinen Cousins zusammen fasziniert vor diesem Atari am Fernseher, weil wir auch die einzigen waren in unserer Verwandtschaft, die so ein Ding hatten, und haben das halt gespielt und haben uns gegenseitig angefeuert, wie wir versucht haben, das halt irgendwie hinzukriegen. Und das waren einfach ganz andere Zeiten tatsächlich.
Finde ich spannend.
Finde ich insofern faszinierend, dass das ja noch eine Zeit war, wo Computerspiele eigentlich zumindest also grafisch sogar weniger zu bieten hatten als Brettspiele. Also diese Spiele waren ja hässlicher als jedes Mensch ärgere dich nicht Brett sogar. Und trotzdem war halt diese Faszination, dass du überhaupt am Bildschirm spielen konntest. Das ist ja was man heutzutage schon, also die fällt ja völlig weg, weil heutzutage, wenn du heute mit Spielen aufwächst, ist das selbstverständlich, dass du Spiele wie Star Wars Battlefront spielen kannst, die fast so aussehen wie die Filme, auf denen sie basieren. Also da, es ist eine andere Ära. Ich muss sagen, ich bin ganz froh, dass ich diese Antike verpasst habe, Micha, in der du da hausen musstest und ein wenig später aufgewachsen bin zumindest.
Aber ich finde es halt faszinierend als aus so einer historischen Perspektive. Man fragt sich ja auch oft, wie Steinzeitmenschen so ihre Zeit verbracht haben, ob die auch schon Ballspiele hatten und so. Und sich halt vorzustellen, wie Micha da vor dem Atari saß. Ich find's halt noch kurioser, wenn man sich vorstellt, wie Leute mit dem Magnavox Odyssey gespielt haben, wo man noch irgendwie Folien auf seinen Fernseher kleben musste und das Spiel mehr im eigenen Kopf entstanden ist, also auch in seiner Spielmechanik im eigenen Kopf entstanden ist und auf diesen Folien, als tatsächlich in der Konsole selbst. Also einfach faszinierend. Ich finde das, und ich meine das komplett wertfrei, ich finde es wirklich faszinierend, wenn man sich anschaut, wie Videospiele in den Kinderschuhen entstanden sind.
Ja, oder auch riesige Universitätscomputer, wo dann unglaublich kluge Köpfe enorm viel Zeit verbracht haben, um ganz simple Spiele wie ein Pong drauf zu realisieren. Mm. Also das ist ja, wie es entstanden ist, wirklich Universitätspersonal, Wissenschaftler haben halt gedacht, was können wir denn mit unseren super riesigen haushohen Computern sonst noch so machen, außer die großen Probleme der Menschheit lösen. Ja, wir könnten die primitivstmöglichen Spiele darauf spielen. Das wäre doch mal geil.
Ja, ich muss jetzt aufpassen, weil mir wurde letztens erst vorgeworfen, dass ich die altvorderen Gamer nicht respektiere. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang das war. Ach genau, weil ich meinte, dass das erste Zork heutzutage eher so eine Art Experiment ist, wenn man das heutzutage noch spielt. So ein uraltes Text-Adventure. Und das haben mir einige Leute übel genommen. Dabei meinte ich das gar nicht böse, aber ich meine, aus einer heutigen Perspektive ist es ein Kuriosum, wenn man so ein altes Spiel ausgräbt, das im Prinzip komplett ohne Grafiken auskam und da so ein bisschen die Historie unseres Lieblingsmediums nachzeichnet. Aber deswegen will ich jetzt kein negatives Wort mehr verlieren über alte Spiele. Und der Atari 2600 war ja fantastisch. Das ist ja eine so wichtige Konsole. Und so viele von diesen Retro-YouTube-Channels, die ich schaue, auch hier der Angry Video Game Nerd und so, aus alter Zeit, die feiern das ja auch total ab. Und ich finde es immer faszinierend, das zu schauen.
Lästern wir doch lieber mal über deine ersten Spiele, Dimir. Also gehen wir weiter in der Geschichte. Du bist ja der zweitälteste von uns. Was war denn bei dir der Anfang?
Ja, das ist mein Problem. Ich weiß mein allererstes Spiel nicht mehr. Und damit scheide ich eigentlich aus dem Podcast hier aus und wollte das jetzt rauszögern. Jetzt sind wir irgendwie bei 10 Minuten oder so. Das heißt, ich muss wahrscheinlich jetzt schon gehen.
Wir haben dich ja extra eigentlich mal wieder dabei haben wollen, weil du letzten Male ja mehrmals gewichen bist und jetzt kommst du so an. Ne? Also das ist natürlich ein bisschen enttäuschend.
Ja, ja. Also die Sache ist, wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, dann steckt die halt voller Videospiele. Also Videospiele waren so ein essentieller Bestandteil von jeder Phase meines Lebens. Und ich meine hier, du Maurice und der Johannes und ich weiß nicht, also ich glaube, alle in der GameStar-Redaktion machen sich ja permanent drüber lustig, dass ich bei jedem popeligen Rückblick irgendwelche Kamellen auspacke aus meiner Kindheit und zu jedem Spiel irgendeine intime Beziehung hatte. Und das stimmt auch. Ich denke mir diese Sache nicht aus. Ja, das ist alles legit und echt. Aber ich weiß tatsächlich nicht, mit welchem Spiel es angefangen hat. Aber ich kann nachzeichnen, welches mein erstes Spiel auf jeder Konsole war, die ich hatte. Zum Beispiel hatte ich einen Gameboy, mein allererster Gameboy. Das war irgendwann in den frühen 90ern. Und ich hatte vorher schon den Gameboy von meiner Cousine gesehen. Da war dann sowas wie Super Mario Land 2. Das war auch alles cool. Aber als ich meinen Gameboy bekommen hatte, da wusste ich, ich will Star Wars haben. Das war nämlich genau zu der Phase, als die Star Wars, die alte Star Wars Trilogie wieder im Kino kam. Da haben sie ja diese Special Editions gemacht, die alte Hardcore-Fans natürlich bis heute hassen. Wobei die noch lange nicht so schlimm war wie die Blu-ray-Fassung später. Und ich konnte mir mit meinen, weiß ich nicht, 7 Jahren oder so oder 8 Jahren, konnte ich mir Episode 4 anschauen, Episode 5 anschauen, aber für Episode 6 war ich zu jung. Und das hat mich irre gemacht, dass ich nicht wusste, wie das ausgeht. Stellt euch mal vor, ihr seid am Ende von Episode 5 und wisst halt nicht, wie das weitergeht. Han Solo ist in Carbonit gefangen, ja, Luke Skywalker hängt irgendwo so da in der Mitte, Han gerade abgeschlagen, hat eine neue bekommen. Darth Vader ist sein Vater, Achtung, Spoilergefahr. Und man weiß, es gibt diesen Film, der die Geschichte zu Ende erzählt, aber du kannst den dir nicht anschauen.
Ja, wie? Und deine Eltern haben dir den dann nicht erlaubt, obwohl Episode 5 okay war?
Ich weiß auch nicht, was das war, weil ich, da kommen wir vielleicht später noch drauf, ich habe in meiner Kindheit auch so Spiele wie Duke Nukem 3D und so gespielt. Ich glaube, meine Eltern waren einfach in ihrer Unwissenheit gegenüber modernen Medien einfach sehr, sehr doppelmoralisch, was bestimmte Dinge betrifft. Ins Kino bin
das
ich dann
ist halt, nicht nett.
Nein, die Sache war, der Typ an der Kinokasse hat halt irgendwann gesagt, ja, der Film ist ab 12, da dürfen sie nicht rein oder darf der Kleine nicht rein. Und meine Mutter hat dann, glaube ich, nicht gewusst, dass man, wenn man einen Erziehungsberechtigten dabei hat, da rein darf oder so. Ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Auf jeden Fall bin ich halt nicht ins Kino gekommen.
Mir ist genau das Gleiche mit dem zweiten Matrix damals passiert. Nur in dem Fall, dass ich noch nicht 16 war und mit meinen Eltern reingehen wollte. Denn Matrix war einer der wenigen Actionfilme, für die ich meine wirklich komplett nerdfernen Eltern mal begeistern konnte als junger Spund. Den fanden sie auch klasse. Und dann haben wir gedacht, machen wir ein Familienevent draus, uns den zweiten im Kino anzuschauen. Ja, nee, Pustekuchen. Das war kein schöner Tag.
Bei Matrix 2 haben wir uns das erste Mal Socken in die Schuhe gesteckt, um reinzukommen. Und es hat funktioniert. Also ich war auch noch nicht alt genug, aber anders als du hatte ich Erfolg.
Verdammt.
Hat mir da nichts gebracht, weil der Film scheiße war, aber
zu meiner Zeit hat es einfach keinen interessiert, wie alt du bist.
Also hatten die alten Zeiten auch ihre Vorteile, diese archaischen. Da gab es noch keine Gesetze oder Zivilisation im heutigen Sinne.
Das war halt der Wilde Westen. Ja, solange du eine Pistole hattest.
Aber erzähl weiter.
Genau, okay, auf jeden Fall dachte ich dann, wollte halt schlau sein und dachte mir, okay, du kannst dir diesen Gameboy holen und für diesen Gameboy gibt es Episode 6 als Spiel. Und ich hatte einfach die Hoffnung, dass mir das dann erzählt, was passiert.
Wie clever von
und,
dir.
Ja, im Nachhinein fühle ich mich halt so verraten, weil ich in diesem Spiel nur bis zu der Szene gekommen sind, wo sie auf Endor den Bunker sprengen wollen, weil dieser Bunker einen riesigen Superlaser hatte, der meinen Han Solo die ganze Zeit abgeschossen hat. Das war halt so ein 2D-Jump'n'Run-Spiel. Und im echten Film gab es den Superlaser im Bunker überhaupt nicht, ja? Das war einfach, das war sowieso ziemlich 90% von dem Spiel gab es nicht im Film. Ja, also ich überspitze das jetzt so ein bisschen, aber das war halt tatsächlich mein Versuch, so ein bisschen an Episode 6 ranzukommen. Und das waren diese Gameboy-Spiele von Star Wars, diese Gameboy-Version waren Adaptionen von den Super-Star-Wars-Spielen fürs Super Nintendo. Und die gehören ja heute zu den besten, bis heute zu den besten Star Wars-Jump'n'Runs. Und ich hab's nicht durchgeschafft. Also das war einfach zu heftig. Man konnte dann auswählen, ob man Luke spielen will oder Leia oder Han Solo und so. Aber warum sollte man jemand anderes als Luke spielen, wenn man ein Lichtschwert haben kann? Ja, aber das war mein allererstes Gameboy-Spiel. Und ja, da kamen noch viele weitere. Irgendwann bin ich dann auf Pokémon hängen geblieben, wie jedes andere Kind der späten 90er. Mhm. Ja, das war mein erstes Gameboy-Spiel. Ja, aber bevor ich jetzt zu allen anderen Spielen komme, würde ich, glaube ich, die Fackel dann weitergeben.
Aber weißt du denn noch, wie du überhaupt, bevor ich anfange, wie du dann zu Spielen grundsätzlich gekommen bist? Also wird natürlich ein bisschen mit deinem ersten Spiel zusammenhängen, aber wie ist das gekommen, gerade wenn deine Eltern so konservativ waren, dass sie dich nicht den 6. Star Wars-Film haben schauen lassen?
Ja, also meine Eltern sind nie konservativ gewesen. Das war nie irgendwie bewusst konservativ. Ich habe im Prinzip immer alles bekommen, was ich wollte, wenn ich nur gebettelt habe. Ah. Das mit Star Wars war irgendwie so eine einmalige Okkurrenz. Ich weiß auch nicht, was das war. Vielleicht wollten meine Eltern dann für eine Weile mal streng sein. Das hat dann langfristig nie funktioniert. Aber ich bin halt auf einem guten deutschen Dorf groß geworden, wo wir nichts hatten, ja, wo es wenig gab. Und ich weiß halt, ich hatte immer schon so eine richtig, richtig brennende Neugierde gegenüber allen Sachen, die mit Spielen zu tun hatten. Das weiß ich halt. Und man hat sich halt damals alles zusammengesucht, wie in so einer Schatzsuche. Du hast dann irgendwo gesehen bei einem Kumpel, der hatte dann ein Super Nintendo. Oder du hast dann irgendwie bei irgendeinem Kumpel im Nachbardorf gesehen, der hatte so ein PC. Und da gab's so ein geniales Spiel, das war da konnte man im Prinzip, wie in diesen Pinball-Maschinen, also wie die Pinball-Maschinen nur auf dem Computer, was halt nichts anderes war als dieses super billige Tristan und Isolde Pinball von Windows 95 oder was das war. Und dieses Space Pinball, was es auch gab für Windows 95, glaube ich, oder Windows 98, ich weiß es nicht mehr. Ich habe mir das alles so ein bisschen zusammengesucht. Damals gab es ja auch in den Kaufhäusern noch diese Anspielstationen, die man heute quasi gar nicht mehr sieht. Und so Sachen wie Club Nintendo Hefte und ich habe das alles immer fleißig gesammelt und rangeschafft und so und dann immer im Prinzip mein Plädoyer vorbereitet gegenüber meinen Eltern, dass ich auch sowas haben will. Also ich habe den Super Nintendo vorher bei anderen Leuten gesehen, ich habe den PC vorher bei anderen Leuten gesehen, dann wenn wir im Urlaub waren in Holland oder in Belgien, ich komme ja aus Trier, das liegt ja nahe zur Grenze zu Luxemburg, das heißt man war immer da in die Richtung im Urlaub. Und da gab es dann, statt zum Strand zu gehen, wollte ich halt viel, viel lieber in Arcade-Hallen. Die gab es ja damals noch relativ häufig.
Das war bei meinen Italien-Urlauben auch immer die erste Anlaufstelle der Wahl, sehr zur Frustration der lieben Eltern.
Ja, und zum Unverständnis der Eltern. Du bist da reingegangen und also für mich war das halt ein Traum. Auf einmal stehen da überall diese Stationen und da konnte man halt Videospiele sehen in der Grafik, die natürlich auch die Heimkonsolen damals nicht geboten haben. Ja, also meine Super Nintendo war da ja schon ein Schritt nach vorne, aber die Arcade-Dinger, das war ja der Wahnsinn. Und ich weiß noch heute, es gab ein Spiel, das mich bis heute nicht loslässt. Da hat man so vier Cowboy-Geier gespielt, also so quasi anthropomorphe Tiere, die Geier waren oder irgendwie so Vögel und die konnten wie im Wilden Westen schießen und ich weiß bis heute nicht, was das für ein Spiel war. Also wenn einer der Leser das weiß, dann schulde ich ihm auf Lebzeit wie ein Wookie die Treue. Genau, und ich habe mir das im Prinzip alles irgendwie zusammengetragen und war so neugierig. Das war, glaube ich, ich habe halt jahrelang Vorfreude geschürt und als ich dann meinen ersten Gameboy bekommen habe und meinen ersten Super Nintendo bekommen habe und meinen ersten PC bekommen habe, das war zur Kommunion, dann ab dem Zeitpunkt hat mich das halt nie wieder losgelassen. Bis heute. Ich finde diese Jagd nach was, also diese Phase, als man noch keine Ahnung davon hatte, was Videospiele eigentlich bieten können und was es überhaupt für Videospiele gibt und sich das dann halt über die Jahre immer mehr erschlossen hat, über irgendwelche Demo-CDs von Zeitschriften, von der Screen Fun oder von der Computerbildspiele, um mal die Konkurrenzprodukte auf den Podest zu schieben. Das war so eine ganz eigene Magie. Heutzutage fasziniert mich das immer noch, aber natürlich ist es jetzt nicht mehr so leicht. Deswegen abonniere ich auch alle möglichen Retro-Channels. Ich bin immer noch sehr neugierig rauszufinden, was es so an den Grenzen von meinem Horizont noch an Spielen gibt, die ich nicht kenne. Aber man kennt halt schon sehr viel im Internetzeitalter. Das nimmt dem so ein bisschen die Spannung. Aber ja, das war sowas, was mich immer angefeuert hat. Neue Sachen kennenlernen, neue Spiele kennenlernen, neue Reihen kennenlernen. Deshalb habe ich, glaube ich, auch so viel gespielt und ja, so wenig Zeit aufgebracht für die anderen Sachen, die im Leben wichtig sein sollten.
Aber da hast du völlig recht, diese Entdeckung, die vermisse ich auch ein wenig, dass du früher halt nicht schon an deinen Fingerspitzen quasi das Internet hast und das Wissen genau exakt, was es alles für Spiele da draußen gibt und du kannst dir zu jedem sofort Gameplay anschauen, sondern das alles erst noch entdecken. Witzigerweise ein Wunder, also am besten versinnbildlicht wird das für mich immer tatsächlich außerhalb des Computerspielebereichs, nämlich in Magic the Gathering, ein Sammelkartenspiel, das erste Sammelkartenspiel, das damals noch wirklich, da war eben das ganze Konzept, dass du Karten aus Boostern ziehst und dir daraus ein Deck baust, war damals noch neu. Und der ganze Gedanke dabei war, dass du in den Laden gehen würdest mit deinem Deck, gegen andere Leute spielen würdest und dort Karten entdecken würdest, von denen du nicht wusstest, dass es sie gab, die dann im Deck hatten. Weil es gab ja nur diese Booster, es gab nirgends eine Liste, welche Karten es gibt. Und damals gab es eben auch noch nicht so das Internet, wo das sofort nachschlagbar war. Und das ist heutzutage komplett verloren gegangen und bei Computerspielen ist es ja ähnlich. Finde ich auch ein wenig schade.
Ihr habt mir aber zumindest eins voraus. Ihr hattet einen Gameboy. Ich durfte nie einen Gameboy haben. Das haben mir meine Eltern nicht erlaubt, weil das schlecht ist für die Augen.
Oh!
Ich so, man, nee. Auf diesem Einfarbendisplay, da erkennst du, ich meine, ich saß eh den ganzen Tag am PC sowieso schon damals in den 90ern. Aber dann hieß es immer, nee, das kriegst du nicht, weil das ist schlecht für deine Augen. Deswegen habe ich immer, wenn ich meinen Cousin zufällig getroffen habe, dann einen Gameboy hatte, musste ich diesen Gameboy haben, um ein Spiel zu spielen, nämlich Choplifter 2. Wo man mit dem Helikopter rumfliegt und irgendwie Leute einsammelt, irgendwie die Geiseln rettet oder was auch immer und die zurück in die Basis fliegt und dabei Feinden ausweicht und oder sie irgendwie abschießt. Und das fand ich immer so faszinierend, dass man das einfach auf so einem Bildschirm spielen kann, den man in der Hand hält, aber einen eigenen durfte ich nicht haben.
Das ist traurig, ja. Dann komme ich vielleicht allmählich mal zu meinem ersten Spiel. Ich habe ich schwätze immer weg, wenn es auf das Thema kommt.
Ja.
Ich winde mich wie eine Schlange, aber natürlich will ich auch Rede und Antwort stehen. Also das Spiel, für das ich damals unbedingt einen PC haben wollte, war Die Siedler 2. Und mir ging es ganz ähnlich wie dir, Dimir. Also es war eine ganz ähnliche Story. Ich habe bei einem Schulfreund, zu dem bin ich immer nach der Schule gegangen. Es war die erste Klasse, auch auf einem Dorf tatsächlich. Die zwei Jahre meines Lebens, die ich in Franken in der Nähe von Wielandsheim verbracht habe. Und mein Freund wohnte in Tiefenstockheim. Also ihr erkennt schon an den Namen, dass man dort dringend digitale Unterhaltung notwendig hatte. Und dann bin ich immer zu dem gegangen und der hatte zum einen, also der hatte einige Spiele, aber was mich immer am meisten fasziniert hat, war zum einen Warcraft 2. Das Problem ist, Warcraft 2 mochten meine Eltern überhaupt nicht, weil es Krieg im Namen hatte. Das heißt, sie waren überzeugt, dass das ein sehr, sehr böses Spiel sei. Und die Siedler 2 dagegen als Aufbauspiel, davon kannst du zwei Architekten natürlich sehr leicht überzeugen, dass das eine ganz, ganz tolle Sache ist. Und dann habe ich das genutzt, um den Eltern dringend verständlich zu machen, dass ich auch so ein Gerät brauchen würde. Und damit war dann mehr oder weniger ein großer Teil meines Lebenswegs vorgezeichnet, sobald sie da eingeknickt sind. Und später dann das dritte Spiel war dann Kreuzzug ins Ungewisse, auch ein Fantasy-Strategiespiel, ab 18, was sie mir gekauft haben, als ich irgendwie eben auch noch in der ersten Klasse war, 7 oder sowas, hat mir mein Vater unaufgefordert vom Mediamarkt mitgebracht, weil er es im Regal gesehen hat und da war ein cooler Ritter drauf und er dachte, der Sprössling, der mag das bestimmt. Was natürlich wunderbar ist, weil er weiterhin gegen Warcraft war. Das wollte er mir nicht erlauben, aber dieses Strategiespiel ab 18 war voll in Ordnung, weil es irgendwie sympathischer aussah. Also ich hatte es auch nicht immer leicht, die elterlichen Vorlieben zu manövrieren, ähnlich wie du, Micha, und musste dann auch immer, was spätere Geräte anging, auch immer so wieder halt nehmen, was gegeben war. Zum Beispiel Konsolen grundsätzlich nicht, weil ich meinen Eltern nicht begreiflich machen konnte, dass wenn ich doch schon meinen PC habe, ich jetzt auch noch ein Gerät brauche, mit dem ich ihren Fernseher besetzen werde. Das ging nicht in den Kopf. Und das kann ich sogar irgendwo nachvollziehen aus ihrer Sicht. Aber den Game Boy Color war es bei mir in dem Fall, den habe ich mir erschleichen können und dort dann Pokémon spielen. Mehr auch nicht eigentlich. Der Gameboy war bei uns, jeder hatte ihn, alle haben Pokémon gespielt, sonst nicht viel, aber das hat sich, dafür hat sich's eigentlich schon gelohnt, weil Pokémon waren ja auch super Spiele damals.
Aber das ist tatsächlich bei mir die spannende Frage, wie im Prinzip Maurice PC-Fokus entstanden ist. Also welcher historische Moment, ich schaue ja auch gerne Dokus über zum Beispiel die Amish People oder so, wo man einfach schaut, wie kann das entstehen, dass halt so bestimmte Denkrichtungen hervorkommen und dieser absolute PC-Fokus von Maurice, ja.
Der entstand da, ja.
Seine fanatische Ablehnung gegen alles, was man auf dem Fernseher spielen kann. Die entstand schon in der Kinderstube.
Ja, eben durch diese zwei Faktoren. Zum einen waren meine ersten Spiele alles Dinge aus Genres, die auf dem PC zu Hause sind. Und zum anderen waren mir halt die anderen Sachen schlichtweg nicht gestattet. Auch wenn ich dann schon, ich habe dann schon immer, bin gern zu Freunden gegangen, die Super Smash Bros. Hatten. Mhm. Das war eins der Konsolenspiele, die ich immer schmerzlich vermisst habe. Ich habe tatsächlich selten in meinem Leben. Als junger Knabe war ich einfach frustriert, weil ich wollte einfach mehr haben und war dann frustriert, dass ich es nicht haben konnte. Aber selten habe ich die Konsolen wirklich so sehr vermisst. Aber bei Smash Bros. Habe ich sie vermisst, weil da gibt's ja auch auf dem PC nichts Vergleichbares.
War das denn das für das N64 oder das für den GameCube?
Noch für den N64.
Ah, okay, also das allererste.
Genau. Ah. Und das hatten sehr viele Leute, weil es natürlich fantastisch war. Ja, ja. Der Vorteil daran war, ich habe nicht so viel verpasst dadurch, es nicht bei mir zu haben, weil du hast es ja eh fast nur mit anderen Leuten gespielt. Das heißt, statt die halt dann zu mir einzuladen, bin ich zu ihnen gegangen. Und so war dieses Erlebnis mir trotzdem beschieden. Aber trotzdem, das war ein wenig schade.
Aber schreibst du dir manchmal selbst so eine im Kopf so eine Was-wäre-wenn-Geschichte? Also für mich bist du ja eine Art Superheld und da gibt's ja auch oft diese Elseworld-Geschichten, Was-wäre-wenn? Also was ich mir so ausmale ist, wenn du früh schon eine Konsole bekommen hättest, ob du dann jetzt vielleicht ein Call of Duty Pro-Gamer wärst auf der PS4 mit so einem eigenen SCUF-Controller customized und so einem Headset und Monsterdosen auf dem Boden, die alle Call of Duty-branded wären. Und dann schreist du halt 12-jährige Kinder an, weil sie dich halt schon wieder fraggen und die Vorstellung, dass.
Aber sie würden mich ja nicht fraggen, ich wäre doch ein Pro-Gamer.
Stimmt, ja, du wärst ein Pro-Gamer, ja. Das ist ja seit deiner Kindheit die Reflexe geschult.
Ich würde über sie lachen, diese kleinen Noobs. Tatsächlich habe ich mich manchmal gefragt, was wäre, wenn mein Kumpel aus Tiefenstockheim andere Spielvorlieben gehabt hätte? Wenn der statt Warcraft und Siedler halt dann irgendwelche Shooter oder so. Der mochte auch Rennspiele, da habe ich mich nicht ganz so mitreißen lassen. Und der war ja damals auch mein einziger Zugang zu Computerspielen. Also, vielleicht hätte ich dann auch gedacht, okay, Computerspiele sind irgendwie primitiv und scheiße, auf die habe ich gar keinen Bock. Wenn der da nur Shooter gehabt hätte, dann wäre vielleicht auch diese ganze Freundschaft nie länger gelaufen. Und heute wäre ich Bankangestellter. Wer weiß.
Gott sei Dank ist alles so gekommen, wie es gekommen ist, Maurice.
Es ist Schicksal, Demi. Ja. Es war vorherbestimmt, glaube ich.
Es gibt einfach dieses Spiegeluniversum mit deinem bösen Zwilling, der auch so ein kleines Bärtchen hat, wie bei South Park, und der Konsolenspieler ist. Den wirst du eines Tages treffen.
Und dann kann nur einer von uns überleben. Oder vielleicht verschmelzen wir dann zu irgendwas ganz Absurdem.
Mega Maurice.
Zu irgendeinem, der dann vier Arme hat und auf fünf Bildschirmen gleichzeitig verschiedene Geräte und Genres spielt. Ja,
Dark Warrior Weber.
Aber eine Sache damals, die diese Entdeckung eben der Spiele, eine andere Sache, die du, finde ich, auch damals selbst entdeckt hast, ist tatsächlich, es gab ja auch noch nicht zu jedem Spiel überall Lösungsguides. Das heißt, du wusstest auch teilweise gar nicht, was in einem Spiel drinsteckt, wie umfangreich es ist, wie weit du schon bist und hattest auch, weil du noch nicht so viel Spielerfahrung bist, auch noch überhaupt nicht so ein Gefühl dafür. Also, ich bin jetzt im 5. Level, hat das Ding nur 6, bin ich kurz vorm Ende oder kommen da noch 30 weitere? Und ich hatte da mal ein Aha-Erlebnis bei Kreuzung ins Ungewisse, was eben eins meiner ersten Spiele war. Und für die, die es nicht wissen, das ist ein Spiel von den Halo-Machern gewesen, die damals noch in den richtigen Genres und auf den richtigen Plattformen sich bewegt haben und Hardcore-Echtzeitstrategie gemacht haben. Und das war so richtig düstere Fantasy in einer vom Bösen überrannten Welt. Ohne Basisbau hast du in jeder Mission so eine kleine Truppe geführt und musstest halt deine Einheitenfähigkeiten geschickt einsetzen, um zu überleben, hattest Zwerge mit Molotow-Cocktails und lauter solche amüsanten Sachen. Und ich habe dieses Spiel als Achtjähriger oder sowas nie durchgespielt. Aber ich dachte, ich wäre schon relativ weit in der achten Mission oder sowas. Und erst Jahre später habe ich es dann nochmal gespielt und festgestellt, ich hatte damals überhaupt nichts drauf, mich mit Missionen schwer getan, die total billig sind. Und das Ding hat in Wirklichkeit 25 Missionen oder sowas. Und ich habe als in meiner Jugend nur ein Drittel davon überhaupt je gesehen und fand es trotzdem großartig.
Das ist ja, mich hat ja quasi der Guide zum Spielemagazin lesen gebracht damals. Weil ich erinnere mich noch, mein Bruder und ich haben Ultima Underworld gespielt, was das erste Spiel ist, an das ich mich in Farbe erinnere und das nicht auf dem Fernseher lief, weil der erste Rechner, den wir hatte einen Schwarz-Weiß-Monitor, ja, das darfst du heute auch keinem mehr erzählen, aber Ultima Underworld war tatsächlich in Farbe und da kamen wir einfach nicht weiter, also wir wussten einfach nicht, wo wir hin müssen und wie irgendwelche Rätsel zu lösen sind und sowas. Ich glaube, es war sogar Ultima Underworld 2, wenn ich es mir recht überlege jetzt. Da war es doch nicht das erste Farbspiel. Das erste Farbspiel war Ultima Underworld 1, aber das war Ultima Underworld 2, wie auch immer. Und da haben wir dann zum ersten Mal eine PC-Player gekauft, damals tatsächlich, schon erst in den frühen 90ern, weil da eine Lösung drin war zu eben Ultima Underworld 2, was ja so ein bisschen der geistige Urvater ist von Skyrim, ein sehr, sehr frühes 3D-Rollenspiel, das eigentlich überhaupt nicht in die Ultima-Serie passte und so, aber ist ja egal, ne? Haben sie damals trotzdem gemacht bei Origin. Das ist mit so, und das, der erste Teil ist tatsächlich mit so eins der ersten Farbspiele, an die ich mich erinnere. Und mein erstes PC-Spiel, um das kurz aufzurollen, war Space Quest. Das erste Space Quest, glaube ich, ursprünglich erschien 1986. Und vor dem hatte ich Angst, weil man in Space Quest nämlich sterben konnte. Und das wollte ich nicht.
Das waren die alten Sierra Adventures, ne?
Genau, die waren halt tatsächlich erbarmungslos, ja, auch im Vergleich zu den LucasArts-Spielen. Und du hast halt dieses kleine Pixelmännchen da gesteuert, deinen Helden, was ja auch ein bisschen, da gab es ja auch eine Story in Space Quest zum ersten Mal, was ja auch anders war als in den alten Atari-Spielen. Und schon am Anfang bist du in so einem Raumschiff, das gerade geentert wird. Und wenn du da ein paar Mal in die falsche Richtung gehst oder Warnhinweise ignorierst, wirst du halt von so einem Sturmtruppler erschossen. Und dann ist es halt vorbei.
Bam.
Und ich habe mich nicht getraut, da eine Entscheidung zu treffen. Und auch später gab es eine Szene, wo mit so einem Sandgleiter Felsbrocken ausweichen muss. Und die ging ziemlich lange und war ziemlich schnell. Und ich habe mich nicht getraut, das zu spielen.
Wie alt warst du denn damals, wenn man mal fragen darf?
Also, ich weiß nicht genau, wann wir das dann tatsächlich hatten. Als es rauskam, 86, war ich 3, aber da habe ich es, glaube ich, nicht gespielt. da werde ich halt so 6 rum gewesen sein oder sowas.
Naja, dann ist das ja durchaus nachvollziehbar.
Ja, es war halt das war der totale Horror. Und eigentlich, wenn man so zurückdenkt, ist es gut, dass mich mein Bruder dann gezwungen hat, es trotzdem zu spielen, weil er gesagt hat, es ist doch albern, dass du jetzt Angst davor hast, was auf diesem Monitor läuft. Du spielst jetzt diese Sandgleiter-Szene und wenn es das Letzte ist, was du tust, und hat mir da dann irgendwie die Tastatur in die Hand gedrückt. Und dann habe ich es halt gespielt und ich denke auch so, das Paralleluniversum, wenn ich das nicht gemacht hätte und einfach weggegangen wäre und weiter Lego gebaut hätte, was ich natürlich trotzdem gemacht habe, aber erst später, dann wäre ich vielleicht nie Spieler geworden.
Dann wärst du heute Lego-Designer
oder so. Ja, wer weiß, oder ich hätte was Richtiges gelernt halt irgendwie. Aber das war so ein entscheidender Moment. Oder auch was so Farbmonitorgeschichten angeht. Wir haben nämlich damals auch Wing Commander gespielt, aber noch auf einem Schwarz-Weiß-Monitor. Und ich meine, Wing Commander war ja grafisch nun mal wirklich eine Offenbarung für die damaligen Zeiten. Aber natürlich mit diesen Sprite-Raumschiffen, mit den Effekten, die es hatte. Aber ich wusste nicht, wie das ausschaut am Anfang, weil es halt schwarz-weiß war. Und hatte überhaupt kein Gefühl auch für die. Also, es war natürlich trotzdem cool und faszinierend, das so dreidimensional zu sehen. Aber irgendwie dann auch wieder nicht. Also, das war wirklich dieser Generationensprung von Schwarz-Weiß auf Farbe ist so ungefähr vielleicht das, was momentan Leute erleben, die zum ersten Mal Virtual Reality ausprobieren, denke ich mir manchmal. Das war einfach super faszinierend.
Ich ziehe da echt meinen Hut vor, auch vor dem Schwierigkeitsgrad von solchen alten Spielen. Also, ich meine, in den 90ern gab es auch noch viele Spiele, die ich auch selbst erlebt habe, die absolut gnadenlos waren. Aber ich habe irgendwann mal das erste Police Quest nachgeholt und war halt vorher nur die LucasArts Adventures gewöhnt. Und dann hat man da in Police Quest jemanden abgeführt und ich dachte, okay, das habe ich alles cool gemacht, so wie ich es aus den Filmen kenne, weil man halt einen Polizisten spielt und man hat jemanden bei einer normalen Verkehrskontrolle festgemacht und führt ihn in die Polizeiwache und so. Und irgendwann schnappt er sich halt meine Waffe und erschießt mich, weil ich vergessen habe, ihm halt Handschellen anzulegen, weil der halt einfach so mitgekommen ist. oder bei einem anderen Versuch, das zu machen, habe ich vergessen, ihm meine Rechte vorzulesen. Dann musste ich ihn am Ende laufen lassen, weil ich halt das Prozedere nicht eingehalten habe. Und dann war das Spiel vorbei. Ich dachte, wie bitte? Das ist ein Adventure, bei dem man scheitern kann? Oder noch schlimmer waren die Adventures, wo man Gegenstände übersehen konnte und dann am Ende einfach keine Lösung hatte. Und in der Zeit, auch hier in Ultima Underworld 1. Also wenn ich mir vorstelle, ich hätte das durchspielen sollen, ohne Internet, ohne Infos oder sonst irgendwas. Also aus heutiger Perspektive kann ich mir das nicht mehr vorstellen. Ich meine, ich kann mir aus heutiger Perspektive auch nicht mehr vorstellen, viele Spiele aus den 90ern durchzupowern. Ich habe jetzt jüngst die Disney Afternoon Collection gespielt, was ja so alte NES, Darkwing Duck, DuckTales und so weiter Spiele sind. Und da gibt's so eine Rückspulfunktion. Und damit habe ich halt so Spiele wie Darkwing Duck oder Captain Baloo innerhalb von einer Stunde, zwei Stunden durchgespielt. Da dachte ich mir so, meine Güte, die sind so kurz, wenn man nicht jedes Level 20 Mal spielen muss, weil man die ganze Zeit scheitert. Und weil man bei dem Boss die ganze Zeit auf die Nuss bekommt. Aber das ist der Wahnsinn, was wir damals gebuckelt haben und was einem auch egal war. Und was Maurice auch vorhin angesprochen hat, dass man in einem Spiel nur irgendwie 10% gesehen hat. Ich habe so viele Stunden mit Demos verbracht, wo nur ein Level drin war, ohne dass mir je irgendwas gefehlt hat. Für mich war das im Prinzip als Erfahrung so komplett, wie es nur irgendwie sein musste. Ich hatte da gar nicht das Bedürfnis, jetzt noch mehr zu spielen, weil mir das eine Level schon so viel Spaß bereitet hat. Ja, und dann irgendwann war die Zeit der Demos halt vorbei.
Das erste Spiel, vor dem ich Angst hatte, hatte überhaupt nichts mit Schwierigkeitsgrad oder sowas zu tun, sondern mein Vater hatte mir damals mit Kreuzung ins Ungewisse noch ein weiteres Spiel aus dem Mediamarkt mitgebracht, von dem er anhand des Covers dachte, es könnte mir gefallen. Und das war die Wirtschaftssimulation Hanse 1480. Obskures Spiel, das heutzutage kaum noch einer kennt, glaube ich. Ich hatte eben zum einen dieses friedliche Handelsspiel, zum anderen das Fantasy-Strategiespiel ab 18, in dem nach gescheiterten Missionen dir Bilder von deinen Soldaten, wie ihre Leichen von Krähen abgenagt werden, präsentiert werden. Und ich hatte aber viel mehr Angst vor dem Handelsspiel, weil wenn ich da eine Mission nicht erfüllt habe, zum Beispiel irgendwie eine Ladung Pfeffer nicht rechtzeitig nach Rostock bringen oder sowas, dann kam so ein Bildschirm, wo mein Händler den Vertrag wütend wegwirft und im Hintergrund geht ein Schiff brennend unter und der war sehr finster, dieser Bildschirm, und es kam ein sehr lauter, sehr dunkler Sound dabei. Und er hat mich jedes Mal mordsmäßig erschreckt und das so sehr, dass ich überhaupt keine Lust mehr hatte, dieses Spiel zu spielen und mich lieber wieder in meine blutigen Fantasy-Schlachten geflüchtet habe, in denen ich mich entspannen konnte von den Anspannungen des Handelslebens in der Hanse. Und tatsächlich war Kreuzung und Ungewisse in der deutschen Version überhaupt nicht, das war es gar nicht wert, ab 18 zu sein, das habe ich erst später rausgefunden. Wenn du da Einheiten tötest oder sprengst, dann zerfallen die zu Staub und es fliegen überall Staubpartikel rum, die für damalige Verhältnisse recht eindrucksvoll sogar physikalisch rumgeflogen sind und so. Und ich habe erst später, als ich mal die englische Version gespielt habe, festgestellt, das war zensiert, das Ding, dieser ganze Staub, das war in dem Original Blut. Da ist das Blut meterweit gespritzt, Einheiten in Körperteile und das Blut hatte auch, wenn da du mit deinem Molotow-Zwerg einen Gegner gesprengt hast, sind die Körperteile in alle Richtungen und es hat wirklich so Blut auf den Boden triefen lassen, diese fliegenden Körperteile, dass das ganze Schlachtfeld in Rot getränkt wurde. Aber ich glaube, selbst das hätte mich nicht so eingeschüchtert wie dieses bösartige Handelsspiel.
Also muss man jetzt aber auch mal sagen, Maurice, du wurdest in deiner Kindheit mit Strategiespielen konfrontiert, mit dem Mittelalter, mit PC-Exklusivität. Also, ich sag mal, dein Fetisch als Hardcore-PC-Spieler, der Strategie- und Mittelalter mag, das wurde ja schon sehr, sehr forciert auf den Weg gebracht in deiner Kindheit.
Ja, das ist jetzt ein bisschen so ein Henne-Ei-Problem.
Ja, aber ich meine, dafür, dass du das halt immer so vehement verteidigst, vielleicht bist du auch einfach nur das Ergebnis von cleveren Entscheidungen deiner Eltern. Wie viel ownst du wirklich an deinem Spiel?
Das kann gut. Das ist, denke ich, eine interessante Frage, die man ja auch an euch zurückgeben könnte. Aber diese frühen Spiele, die prägen dich natürlich. In meinem Fall natürlich, wie gesagt, Henne-Ei-Problem. Mein Vater hat ja bewusst diese Spiele aus dem Mediamarkt mitgebracht, weil er schon ein Kind zu Hause hatte, das schon davor in diese Richtung tendiert hat und ständig Ritterbücher gelesen hat und so weiter und so fort. Aber natürlich hat er sich dann nicht entschieden, okay, der Sohnemann muss jetzt mal seine Interessen diversifizieren, sondern, da ist ein Ritter drauf, das bringe ich ihm mit. Wer weiß, wer ich heute wäre, wenn das alles anders gelaufen wäre. Was glaubt ihr denn, welche Spiele euch bis heute geprägt haben von euren frühen Titeln?
Ach, so viele. Also wirklich tatsächlich. Also, ich meine, was mich halt geprägt hat bis heute, was ja auch die Strategiespielleidenschaft angeht, ist einfach Dune 2. Weil ich erinnere mich noch, wie mein Bruder damals Civilization tatsächlich zuerst aus der Uni mitgebracht hat, weil man damals irgendwie alle Spiele aus der Uni mitgebracht hat in den Tagen. Heute kann man es ja sagen. und wir haben das irgendwie angeworfen und haben das ausprobiert und dachten uns so, ugh, langweilig. Ja, das ist irgendwie rundenbasiert und ich muss erstmal das Rad erfinden und dann treffe ich irgendwie Gandhi und das, da passiert einfach nichts. Irgendwie viel zu wenig Action. Wir waren verblendet. Ja, heute bin ich ein großer Civilization-Fan, bin aber erst mit dem zweiten Teil geworden dann tatsächlich. Den ersten Teil fanden wir langweilig, aber dann kam eben Dune 2 und das war Echtzeit und da passierte alles gleichzeitig und jeder einzelne kleine Soldat ist auf diesem Schlachtfeld rumgelaufen und konnte überfahren werden und die Panzer sind explodiert, wenn sie zu viel Schaden genommen haben und du hast halt den Geschossen zuschauen können beim durch die Luft fliegen, sieht natürlich aus heutiger Sicht auch nicht mehr wirklich spektakulär aus, aber damals hat mich das einen Sommer lang vom Rausgehen abgehalten, mehr oder weniger. Manchmal haben mich meine Eltern dann rausgeschickt, zwangsweise, haben gesagt, du gehst jetzt ins Schwimmbad oder Stress. Und dann bin ich halt zähneknirschend ins Schwimmbad gegangen und habe halt die ganze Zeit an Dune 2 gedacht.
Ja, kenne ich.
Das war wirklich so, also das hat mich geprägt. Und eine ganz andere Art von Prägung war Major Striker. Das kennen, glaube ich, nicht mehr viele. Das war so ein Shoot'em-up, auch für den PC, von Apogee, glaube ich sogar. Und ich hatte jahrelang eine Melodie im Ohr, nachdem ich das gespielt hatte, was tatsächlich die Melodie ist aus dem Spiel, aber ich wusste es nicht mehr. Und ich hatte aber dieses Lied immer so. Und erst Jahre später habe ich dann irgendwie ein Video mal wieder angeschaut, weil ich dachte so, Metal Striker war irgendwie lustig damals, gucke ich mir das mal wieder an und habe dann gesehen, oh mein Gott, das ist dieses dumme Lied, was ich irgendwie seit 7 Jahren vor mich hin summe oder wie auch immer, wie lange. Und es war die Titelmelodie von dem blöden Spiel.
Irre. Das ist interessant, wie Spiele sich festwurmen können in deinem Kopf.
Ja, aber diese losen Enden, die frustrieren mich auch manchmal. Irgendwelche Sachen, die einem aufpoppen, irgendwelche Bilder oder Melodien oder so. Man kann im Nachhinein nicht mehr zuweisen, woher das kommt. Man weiß nur, das war aus irgendeinem Spiel. Auch diese ganzen Spiele, die man irgendwann mal bei Freunden gespielt hat, wo man bis heute nicht mehr weiß, was das war. Was das für ein Spiel war und wie man das wieder finden soll. Also ich finde, man ist ja natürlich über die Jahre relativ gut darin geworden, auch anhand von irgendwelchen kleinen Infos bei Google dann die Spiele zu rekonstruieren. Aber es gibt immer diese paar Spiele, die ich einfach nicht fassen kann. Irgendwelche Spielesammlungen oder so, wo ich dann als Bankräuber irgendwelche Geldsäcke einsammeln musste. Findest du was mal bei Google? Ja, das ist für immer verloren. Und alles, was ich habe, ist dieses plagende Fragment in meinem Hirn, das ich niemals zu einem Gesamtmuster zusammensetzen kann. So ein bisschen wie ein Ohrwurm, der nicht weggeht. Eine Tragödie.
Das ist ganz schlimm. Ich habe auch so ein, zwei Spiele, die ich früher gespielt habe, die halt obskur waren. Du hast ja damals, gerade eben, weil du noch nicht so im Internet über alles im Bilde warst, auch mal Spiele gespielt, die halt nicht jeder gespielt hat, die heutzutage nicht mehr jeder kennt. Ich hatte damals so ein Seeschlachtspiel, das ich klasse fand. Seafight hieß das. Das Problem ist, Seafight ist ein so generischer Suchbegriff, dass ich dieses Ding einfach nicht mehr finde heutzutage. Und dabei habe ich so viele Stunden da rein versenkt und dann sogar später auf heutzutage finde ich da nur so ein komisches Browserspiel bei Google, das auch Seafight heißt. Und damals habe ich sogar dann auf so große Planrollen, die ich aus dem Architektenbüro meiner Eltern hatte, Seeschlachten gekritzelt, die dem Spiel nachgestellt waren. Also habe so Schiffe und Inseln und sowas gezeichnet. Und ich würde liebend gern dieses Ding noch mal spielen, aber ich hatte mir das damals noch aus so einem Spielekatalog bestellt. Also so ein Softwarekatalog, der uns einmal im Monat zugeschickt wurde.
Ach, cool.
Was ja auch heutzutage kaum noch gibt. Und ich könnte schwören, es hieß Seafight. Möglicherweise hieß es nicht mal so. Und es war halt so ein isometrisches Ding von oben, wo du so Schiffe gesteuert hast. Und dann wirklich immer so, ich glaube, irgendwie mit Linksklick hast du dann die linke Breitseite, mit Rechtsklick die rechte Breitseite und so. Das war ein simples, aber wirklich spaßiges Spielchen, das ich nicht mehr finde heutzutage.
Irgendwann, Maurice, irgendwann werden wir uns auf die Suche danach machen, wie Indiana Jones. und dann finden wir die Perlen deiner Kindheit.
Genau. Oh, Quest for Seafight. Das ist Roadtrip. Roadtrip für Gamer.
Genau, genau.
Die alten Spiele wiederfinden. Geht mir aber genauso. Ich hatte ja zum Beispiel auch nie ein NES. Das war auch immer was ich bei Freunden nur gespielt habe dann irgendwie. Auch die alten Zeldas und Marios und so. Das hatte ich selber nicht. Oder auch ein Sega Mega Drive. Und da gab es auch, also außer Sonic natürlich, okay, das kennt man, aber da gab es auch so Shoot'em-ups, wo ich mich dran erinnere, wie toll die aussahen. Diese 16-Bit-Grafik mit den Farben und wie toll das gescrollt hat und wie faszinierend es war. Ich weiß aber nicht mehr, wie die heißen. Also, wenn ich mir Bilder anschaue, ich wüsste, es könnte jetzt auch nicht rausdeuten, welches es konkret war, aber wir haben die Sachen rauf und runter gespielt immer, wenn ich dann dort zu Besuch war. Also ja, ich glaube, das hat jeder so ein bisschen.
Was mich auch noch interessieren würde, wie hat sich denn euch, gibt es, also wir haben ja jetzt schon festgestellt, dass mein Spielegeschmack sich seit meinem ersten Spieleatemzug absolut in keinster Weise verändert hat, dass ich starre in einer Zeitblase festhängen geblieben bin. Wie ist das denn bei euch? Gab es Spiele, also Michael, du hast zum Beispiel gewählt, du fandest Ziff damals scheiße. Dimi wiederum ist ja derjenige von uns, der mehr oder weniger die wandelnde Spiele-Enzyklopädie ist und eigentlich alles gespielt hat. Aber gibt's bei euch auch Dinge, entweder die ihr damals scheiße fandet und dann irgendwann drauf gekommen seid, hey, Rundenstrategie oder was weiß ich, ist ja doch großartig, oder aber Spiele, die ihr als Kinder toll fandet und heute nur noch denkt, ah, da war ich schon ziemlich jung und dumm damals, dass mir sowas getaugt hat?
Boah, gute Frage.
Wer mir überlegt, kann ich erzählen, dass ich tatsächlich eine kurze Phase hatte, in der ich Rennspiele gespielt habe. Nicht sehr lange, eigentlich war es nur eins, nämlich Need for Speed 2. Das war auch besagter Freund aus Tiefenstockheim wieder. Und ich habe es tatsächlich mal geschafft, mir den Zeigefinger zu verkrampfen an diesem Spiel, weil ich es die ganzen Sommerferien durchgespielt habe und deswegen mehr oder weniger den ganzen Tag auf dem Gasknopf war mit diesem Finger, bis er mir irgendwann wehgetan hat und ich es nicht mehr spielen konnte.
Das ist ja faszinierend.
Vielleicht spiele ich deswegen keine Rennspiele mehr heutzutage, ich weiß es nicht.
Ich erhöhe um eins, weil das Rennspiel, was ich tatsächlich gespielt habe, ich mag ja eigentlich auch keine realistischen Rennspiele, aber das, was ich rauf und runter gespielt habe, war Need for Speed 3. Und das lag damals einer neuen Grafikkarte bei. Und ich fand diese Lichteffekte so fantastisch. Es war ja, da konnte man ja auch Polizeiverfolgungsjagden spielen. Und gerade diese blau-roten Lichter, die den Level um dich rum ausleuchten. Das sah so toll aus, hat mir so einen Spaß gemacht einfach. Und ich habe es dann sogar mit einem Freund zusammen im Splitscreen gespielt, eher mit der Tastatur und nicht mit einem Joystick.
Nicht schlecht.
Und das allein schon, Need for Speed mit einem Joystick, auch wenn man nach hinten, also irgendwie den Joystick zu sich hin bewegt, dann rückwärts zu fahren und sowas. Das war eine ganz, ganz eigene Technik. Aber das, heute weiß ich nicht, ob ich das noch unbedingt machen wollen würde. Aber damals schon so.
Ich habe vor einer Weile einen Steam-Tipp geschrieben auf der GameStar zum neuen Need for Speed Hot Pursuit von Criterion. Und da habe ich so ein bisschen die Geschichte erzählt, und die erzähle ich jetzt auch, dass ich damals, als ich das Need for Speed 3 das erste Mal gesehen habe, dachte ich, jetzt sind Videospiele da angekommen, wo es nie wieder weitergeht. Also besser wird ein Spiel nie wieder aussehen. Need for Speed 3, das hat Autos auf eine Art und Weise sichtbar gemacht und erfahrbar gemacht und Autorennen erfahrbar gemacht. Das war für mich die Referenz. Also das mit einem Joystick zu spielen und da durch dieses Herbstlevel zu fahren, wo man auch diese Sleepy Hollow Bridge, wo man da durchgefahren ist. Ich dachte, das, also sowas Fantastisches, ja. Und wenn man sich das heute anschaut, dann läuft man weg. Aber um deine Frage zu beantworten, Maurice, bei mir, also ich hatte meine ersten drei PC-Spiele, die ich bei meinem Cousin gesehen habe. Also ich glaube, die allerersten beiden PC-Spiele, die ich gesehen habe, waren Wacky Racers und Jazz Jack Rabbit. Aber dann habe ich noch mal drei PC-Spiele gesehen, bevor ich einen eigenen bekommen habe bei meinem Cousin. Das waren Duke Nukem 3D, Commandos und Age of Empires. Also drei Spiele, die perfekt geeignet sind für einen Achtjährigen. Weil man in dem einen tötet man Nazis, in dem anderen indigene Völker, nämlich Age of Empires. Und in dem dritten tötet man im Weißen Haus Alienschweine. Also man tötet halt in allem Leute. Und als ich dann einen eigenen PC hatte und eine Demo-CD hatte, war da Jagged Alliance 2 drauf. Das war ein Weilchen später, ich glaube, wann war das? 98, 99, irgendwas um den Dreh. Und ich dachte, das ist halt wie Commandos. Ich habe Commandos tatsächlich als winzig kleiner Steppke gespielt und ich fand es fantastisch. Das war auch eines der ersten Spiele, PC-Spiele, die ich durch hatte, auf die ich bis heute stolz bin, weil es echt schwierig war. Und dann habe ich Jagged Alliance gespielt und dachte, was ist das für ein Scheiß? Das du läufst da rum durch die Level, das sieht aus wie Kommandos, aber sobald da Gegner kommen, kannst du dich nicht mehr bewegen vernünftig. Dann musst du halt da so klicken und der Typ macht irgendwas, aber du kannst auch nicht einfach auf die Gegner schießen, ja, weil es halt rundenbasiert ist. Ja, das schaltet ja in Rundentaktik, sobald du Sicht auf den Gegner hast. Das habe ich natürlich als Kind nicht verstanden. Ich wusste nicht, was das für ein Prinzip ist. Rundentaktik kannte ich halt nur von Pokémon und da ist das komplett anders aufgebaut. Und ein paar Jahre später, so mit 14, habe ich Jack the Lions 2 dann nochmal gespielt, weil ein Schulfreund mir das empfohlen hat. Da war man ja schon in der Pubertät, da gab es schon Internet und so, da hat sich alles schon ein bisschen geändert. Und da hab, also es gibt wenige Spiele, in denen ich so viel Spaß und so viel Zeit erlebt habe. Also ich habe so viel Zeit darin verbracht und so viel Spaß erlebt wie in Jack the Lions 2. Das war so ein bombastisches Spiel und bis heute gab es, glaube ich, wenige Rundentaktik-Spiele, die mich so mitgenommen haben wie Jack the Lions 2. Weil wenn man sich mal reinarbeitet, ist das ein unfassbar gutes Spiel. Ich habe mir dann auch sofort das erste Jack the Lions besorgt auf CD und das Add-on besorgt zum ersten Jack the Lions und das Add-on besorgt zum zweiten Jack the Lions und dann Jack the Lions Wildfire gespielt und dann gemerkt, dass alles, was nach Jack the Lions 2 kam, ein Trauerspiel ist und bis heute bleibt. Aber das war was, da hat sich meine Meinung total geändert, weil ich einfach nicht in der Lage war, das zu verstehen.
Das finde ich interessant. Das ist ja, denke ich, tatsächlich weniger ein Beispiel von einem Geschmack, der sich verändert, als dass du alt und reif genug wirst, um zu kapieren, was es ist und dass du es geil findest.
Ja, ja, genau. Das, also meine Geschmäcker. Die Sache ist auch, um deine Frage davor noch mal aufzugreifen mit dem, was mich geprägt hat. Es stimmt ja auch, was du sagst. Ich bin bei der GameStar wirklich so ein bisschen der Allrounder. Wenn man sich anschaut, was ich so teste, da entdeckt man kein Muster drin. Weil ich halt wirklich von meiner frühesten Kindheit an diese unfassbare Neugierde gegenüber allen Spielen hatte. Und meine Eltern haben mich auch ab und zu mit auf den Flohmarkt genommen. Und das war damals, also auf den Flohmarkt zu gehen damals in Trier war so ein bisschen so, als würde man in ein Wunderland der Spiele laufen, weil da gab es alles super günstig und da gab es vor allem für alle Plattformen alle möglichen Spiele und du hattest nie mehr als nur als dieses Cover-Artwork, weil die ja fast alle ohne ihre Box da lagen. Und für mich hat das schon früh angefangen, dass ich einfach alles Mögliche gespielt habe und alles interessant fand, alles spannend fand. Und das ist ja auch das Lustige, wenn wir beide miteinander zanken und ich dich aufziehe mit deinem Spielegeschmack. Ich habe ja meistens trotzdem Strategiespiele gespielt und Rollenspiele gespielt und so. Ich ziehe dich einfach nur gerne auf.
Du machst dir nur einen Spaß daraus, ja, mich auf die Palme zu treiben. Du bist ein böser, bösartiger Mensch.
Ja, das ist Mobbing. Weil ich meine, jemand wie du, der wirklich auch schüchtern ist und sich nicht wehren kann verbal.
Ja, ich stecke halt einfach immer nur ein, ne, und traue mich nicht.
Ja, genau. Du bist jemand, der definitiv nicht zurückschlägt.
Irgendwie mal eine witzige Bemerkung zurück. Das ist halt einfach, das ist nicht, wer ich bin, Demi. Das ist.
Aber ich glaube, das hat mich halt wirklich geprägt, dass ich keinen so zentrierten Geschmack hatte. Ich weiß noch, ich habe mir jedes Club Nintendo Magazin aus dem Karstadt mitgenommen und ich kannte diese Seiten auswendig und diese Nintendo-Kassetten, die Werbekassetten, da gab es zwei Stück, die ich mitgenommen habe, die habe ich mir im Prinzip über Wochen jeden Tag angeschaut, weil ich so eine brennende Neugierde hatte gegenüber allem, was auf dem N64 rauskommt, allem, was es auf der PlayStation gibt, wenn man dann bei einem Kumpel das erste Mal Tomb Raider gespielt hat. Ja, also, was das war oder Road Rash. Ja, das war ja wie Need for Speed, nur dass man eine Kette in der Hand hatte, Omas überfahren konnte und seine Mitstreiter kaputt schlagen konnte. Und das klingt sehr unmoralisch, wenn man das so sagt.
Nein, gar
nicht.
Aber
Road Rash war auch ein sehr, sehr unmoralisches Spiel mit seinem schwarzen Humor. Aber ich habe mal ein Turnier gewonnen in Road Rash unter meinen Freunden, in dem ich getrickst habe. Das habe ich nie jemandem erzählt.
Das klingt jetzt sehr unmoralisch.
Da gab es eine Videokassette zu Count Dracula zu gewinnen. Und das fand ich damals schon nicht cool. Das war so ein Cartoon über so ähnlich wie Donald Duck. Ich glaube, das war irgendein russischer Cartoon, weil der Kumpel, bei dem ich war, der war auch Russe. Und der fand mich auch unheimlich nett, weil ich halt einen russischen Namen habe, aber ich kann ja kein Russisch. Also ich bin ja so ein Pretender-Russe. Und ich wollte halt unbedingt, aber trotzdem gewinnen.
Es kommt hier ein Geständnis nach dem anderen raus.
Genau, und ich wollte unbedingt gewinnen. Und dann habe ich da musste halt einer von denen aufs Klo, von den Mitstreitern, der mit mir noch im Rennen war. Und ich habe ihm versprochen, halt nichts zu ändern, aber ich bin halt einfach weitergefahren heimlich.
Oh!
So, dass er es nicht gemerkt hat. Aber ich meine, das ist ja auch er schuld, dass er sich hat überrumpeln lassen von mir.
Ich weiß nicht, ob Ethik so funktioniert.
Na, auf jeden Fall habe ich die scheiß Kassette gewonnen.
Ja, die Welt funktioniert so, ne? Da kann Ethik auch nichts mehr melden.
Aber ich habe sie bis heute nicht geschaut. Das sind ja die schlimmsten Leute, die einfach nur aus Prinzip gewinnen wollen und den Gewinn dann wegwerfen. Aber das war auch, glaube ich, ich hatte mal vorher bei einem Quiz mitgemacht im Ratio bei uns in Trier zu Power Rangers. Und ich bin ja einer der größten Power Rangers-Fans und auch einer der einzigen Power Rangers-Fans auf der Welt. Und da gab es so ein Rätsel wo oder so ein Quiz, wo halt die Frau im Prinzip einer Gruppe von Kindern Fragen gestellt hat. Und ich habe als Erster die richtige Antwort genannt und die hat mich einfach nicht gehört. Und deswegen hat jemand anders die Kassette zum Power Rangers Film gewonnen. Oh. Und das war im Prinzip die erste große Kränkung des Dimitri Halley, um mal Karl Marx zu zitieren. Und das, ja, das hat mich, glaube ich, einfach so mitgenommen. Aber bevor ich jetzt zu viel hier in die Tiefenpsychologie absteige, ich glaube, ich habe deine Frage beantwortet.
Auch ein prägendes Erlebnis. Aber insgesamt kann man, glaube ich, sagen, dass du wahrscheinlich so viel glücklicher durchs Leben gehst als ich, weißt du, während ich inzwischen wie so ein alter, grummeliger Einsiedler in meiner Kabine hocke und Jünglinge mit der Schrotflinte von meinem Rasen verjage, während ich immer noch die paar Echtzeitstrategiespiele spiele, die rauskommen, tanzt du halt durch ein Wunderland aus einer Freude nach der anderen, weil du bereits in deiner Kindheit nicht die Entscheidung getroffen hast, dein ganzes Leben auf die eine feste Bahn zu konzentrieren. Komme, was wolle.
Ja. Aber ich meine, ich klag ja auch darüber, dass ich keine guten Spiele-Stories mehr finde.
Das
und,
stimmt.
Also es ist nicht alles grün hier auf der Seite des Flusses.
Dann komm mit mir in meine Einsiedlerkabine, die mich hat noch eine zweite Schrotflinte. Wir können zusammen Kinder abknallen und ihnen ihre Dracula-Kassetten klauen.
So, Michael, jetzt sag was Versöhnliches.
Ihr habt beide Unrecht. Nein, bei mir war die Geschichte so ein bisschen so ähnlich wie bei dir, Demi. Dadurch, dass mir quasi mein Bruder seinen PC vererbt hat, schon in den frühen 90ern, weil er ins wunderschöne Dresden dann gezogen ist, um dort zu studieren, also bei meinen Eltern ausgezogen ist, als ich noch ziemlich jung war, aber er konnte seinen PC halt nicht mitnehmen, weil, oh, er hatte kein Auto, er musste mit dem Zug nach Dresden fahren und dann stand halt dieser PC bei uns in der Wohnung rum und das war auch ungefähr der Punkt. Meine Eltern hatten dann vorher immer gesagt, du spielst nicht länger als 2 Stunden an diesem PC. Ab da haben sie jede Kontrolle verloren darüber, was an diesem PC passiert ist. Ist vielleicht auch besser, dass sie viele Dinge nicht wissen, die an diesem PC passiert sind, keine Ahnung. Weißt du mal schon noch, dass Doom das einzige Spiel war, bei dem mein Bruder mich jemals rausgeschickt hat. Das erste Doom, bei dem er gesagt hat, das sollst du nicht sehen, du gehst jetzt bitte raus, wenn ich das spiele. Und ja, habe ich auch gemacht. Aber als er dann weg war, haha, wer will mich denn davon abhalten, Doom zu spielen? Ich selber sicher nicht.
Und deswegen bist du psychologisch heute so kaputt, Micha.
Das ist halt, ja, ich weiß, aber dieser Podcast ist ja für mich auch ein bisschen Selbsthilfe, das versteht ihr wahrscheinlich.
Ja, für uns alle.
Ja, tatsächlich.
Ich habe das Gefühl, dieser Podcast mehr als alle anderen bislang ist wirklich eine sehr dünn getarnte Selbsttherapie-Session hier, wo jeder versucht, die Psychosen und Traumata seiner Jugend zu verarbeiten und ja, irgendwie zu verstehen, was ihn zu dem Wrack gemacht hat, das er heute ist.
Ja, wir werden uns demnächst psychiatrische Hilfe in diesem Podcast holen. Schöne Grüße an Daniel an dieser Stelle. Wir werden bald auflösen, was es damit zu tun hat oder damit auf sich hat. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, ich hatte dann diesen PC rumstehen und ich habe wirklich so gut wie alles gespielt, was dann für den PC rauskam und halt einigermaßen prominent war. Also nicht so die ganz abgeschriebten Sachen, aber irgendwie Weltraumsimulationen, Rollenspiele, Action, Shooter, alles Mögliche. Und auch wenn man heute würde ich halt trotzdem sagen, Strategie und Rollenspiele sind meine Genres, weil das einfach die Sachen sind, die ich am meisten mag. Aber ich meine, ich war damals auch mit dabei schon relativ früh in Counter-Strike und hab halt das zusammen mit Freunden gezockt, als wir irgendwie so LAN-Partys gemacht haben, immer an Silvester. Ja, weil was haben wir an Silvester schon Besseres zu tun, als am Rechner zu sitzen und irgendwie Counter-Strike oder halt dann Quake zu spielen. Und was ja heute eher nicht die Spiele sind, die ich teste oder die ich auch eigentlich nie getestet habe für die GameStar, aber die ich halt trotzdem echt lange gespielt habe. Ich war sogar irgendwann so verzweifelt, da meine Eltern irgendwie kein gescheites Internet zu Hause hatten. Das waren die Zeiten, als man kein gescheites Internet haben konnte, ohne dass Leute einen schräg angeschaut haben. Heute auf dem Land teilweise immer noch, ja. Aber das sind andere Probleme. Ich war sogar so verzweifelt, mir für Counter-Strike Bots runterzuladen, irgendwann, um es im Singleplayer spielen zu können, diese Podbots. Ich weiß nicht, ob die noch einer kennt, aber das, also selbst das habe ich dann irgendwie rauf und runter gespielt. Also deswegen, da bin ich auch recht, sagen wir mal, vielseitig aufgewachsen. Aber trotzdem, so meine Kerngenres sind immer noch die. Ein bisschen das Genre, was ich heute eigentlich ehrlich gesagt nicht mehr so richtig spielen würde, wenn es jetzt nicht den super tollen Gameplay-Twist hat, sind halt Jump'n'Runs. Also diese ganzen Plattformer, die ich ja damals geliebt habe. So Commander Keen auch auf dem PC, auch von Apogee, später okay, in InSoftware. Ja.
Also das habe ich auch gespielt.
Alle Teile tatsächlich, das habe ich geliebt. Auch wenn ich da auch am Anfang Angst vor hatte, weil da musste man irgendwie an so einem, war das im vierten Teil? Glaube ich, musste man an so einem Hüpfpilz vorbei, der immer zweimal kurz gehüpft ist und dann einmal hoch. Und dann wird er zweimal niedrig und einmal hoch. Und wenn er hochhüpft, musste man halt unter ihm durchlaufen. Und ich habe immer ewig vor diesem Pilz gewartet, bis ich mich getraut habe, dann da durchzulaufen. Und dann halt auch ganz viele andere Jump'n'Runs gespielt, die damals von CDV vertrieben wurden, noch auf so Shareware-Disketten. Ich weiß noch, wie ich meine Eltern auf so eine Messe geschleppt habe, auf so eine Handelsmesse in Karlsruhe, nur um dann mit einem Sack voller Shareware-Disketten zurückzukommen, die sie mir kaufen mussten an so einem Stand von CDV. Karlsruher Publisher, ne, gibt's ja heute nicht mehr, aber war damals eben dick im Geschäft, um da irgendwelche Jump'n'Runs zu spielen dann. Also Irrsinn. Aber das ist, glaube ich, was so Plattformer gibt's ja heute auch einfach wirklich richtig viele. Aber das ist einfach nicht mehr meine Welt.
Ich konnte damals Commander Keen und Duke Nukem nie auseinanderhalten. Also die ganz alten Duke Nukems, die ja noch 2D-Plattformer waren. Ich habe die immer durcheinander geworfen.
Oh, Duke Nukem, das waren auch immer super Spiele. Tatsächlich die alten 2D-Duke Nukems. Ach man, ach, diese Erinnerungen. Ey, Nostalgie, ja. Ich sag's dir. Eigentlich müsste man nichts anderes machen, als sich den ganzen Tag an die alten Zeiten erinnern. Da könnte man mal einen Podcast machen.
Noch einen. Wir haben ja schon, wir haben ja schon mehrmals Nostalgie thematisiert, aber ich habe das Gefühl, es wird nicht das letzte Mal gewesen sein.
Ja, dann würde ich zum Abschluss noch einmal ganz kurz ja in aller Öffentlichkeit korrigieren, also beziehungsweise den Eindruck aus der Welt schaffen, dass, was Maurice gesagt hat, dass meine Eltern konservative Leute waren. Ich bin tatsächlich meinen Eltern bis heute dankbar, dass sie mein Spielehobby so zugelassen haben in der Form, in der sie das zugelassen haben. Also ich weiß noch, dass es damals zum Beispiel eine Riesendebatte war in der Zeitung, in der Trierer Zeitung, dass Power Rangers die Jugend verdirbt und dass Videospiele die Jugend verderben und dass das alle nur gewalttätig macht und alle nur irgendwie auf die schiefe Bahn bringt und so. Und ich komme zwar aus keinem Akademikerhaushalt, aber meine Mutter ist da immer mit einem gesunden Menschenverstand rangegangen, den ich bis heute sehr schätze, statt halt mit irgendeinem aus den Büchern erlernten pädagogischen Konzept und hat einfach immer mit mir drüber geredet, über das, was ich mache. Und deswegen durfte ich sehr, sehr viel tun. Und ich glaube, also ich wäre heute kein Spieleredakteur, wenn man mir nicht erlaubt hätte, mein Hobby so auszuleben, wie ich das ausleben konnte. Also ich blicke halt zurück und ich glaube, das ist was viele Leute so aus unserer Generation, also aus der Generation Y, teilen. Man blickt halt mit sehr viel Nostalgie zurück auf so seine ersten Jahre mit diesen ganzen Kinderserien, aber auch mit Videospielen im Speziellen bei mir. Und ich bin froh, dass ich das hab. Also mir tut es wirklich leid, wenn Leute in ihrer Kindheit nie irgendwie ein Videospiel gespielt haben, weil ich mir denke, mein Gott, also meine Kindheit war so unglaublich bunt und schön und abwechslungsreich und ich habe trotzdem nicht auf Dinge wie mit Freunden spielen und rausgehen und so weiter verzichtet. Das war einfach sehr, sehr cool. Und ich find's cool, dass wir auch im Prinzip ja die Anfänge mitgemacht haben von diesem neuen Medium. Ich habe ja, wie ich schon tausendmal erzählt habe im Podcast, Filmwissenschaft belegt im Studium. Und ich dachte mir so, mein Gott, wäre das geil, wenn ich an den Anfängen des Films dabei gewesen wäre und mitbekommen hätte, wie Filme entstanden sind und die frühe Stummfilm-Ära, als im Prinzip auf der ganzen Welt alle Leute komplett verrückt geworden sind, die alle möglichen Filmemacher Kram ausprobiert haben und unglaublich viele Filme im Jahr erschienen sind, die neue Sachen ausprobiert haben. Und bei Videospielen können wir alle, die jetzt irgendwie 20 sind, 30 sind, 40 sind, haben wir das alles miterlebt. Ja, wir bringen das auf den Weg und waren da von Anfang an dabei und können jetzt die ganzen Geschichten erzählen und dank Internet auch festhalten, weil jetzt nicht mehr die Gefahr besteht, dass alle möglichen Filmexemplare verbrennen, weil sie aus sehr, sehr flammbarem Material gemacht wurden.
Ja, sag das nicht. Ich finde C-Fight immer noch nicht. Ich habe die ganze Folge nebenher gegoogelt und ist immer nur dieses komische Browserspiel von Big Point. Also
ist aber da gibt's bestimmt irgendwann so eine App, wie jetzt heutzutage diese Ahnenforschungssoftware, die vor so 10 Jahren auf einmal in war, wo dann ihre Wurzeln. Da kannst du dann alte Spiele rekonstruieren. Da gibst du dann Impressionen rein und Bilder und so und irgendwelche Sachbearbeiter sagen dir dann, was das war.
Das wäre natürlich großartig. Ja, dann will ich natürlich mich auch noch hier für das Unrecht entschuldigen, dass ich deiner Sippschaft angetan habe mit meiner...
Ja, ich meine, du kennst halt nur mich und du schließt deshalb darauf, dass meine Eltern scheußliche Menschen sein müssen.
Nein, ich bin ja auch sehr froh für die wunderbar bunte Kindheit, die du hattest. Und ich bin selbst ebenso sehr dankbar für meine streng fokussierte, eingeengte auf Fantasy-Strategie und Ritter begrenzte Kindheit, die ebenfalls wunderschön war, wenn auch gänzlich anders als deine gewiss. Aber auf jeden Fall, also bin ich auch der Meinung, dass wir zu einer sehr schönen Zeit groß geworden sind, wo dieses Medium noch nicht ganz so, nicht mehr ganz so grässlich archaisch war wie zu Herrn Grafs Zeiten und wir uns nicht mit Pac-Man rumschlagen mussten, das nicht mal vier Geister gleichzeitig darstellen konnte, aber wir eben trotzdem die Entwicklung von einem Siedler 2, was weiß ich, bis heute, wo es gar keine Aufbauspiele mehr gibt, mitverfolgen konnten.
Ja, bei mir war es einfach, meine Eltern, ich bin meinen Eltern auch dankbar, weil sie einfach nie mit mir drüber geredet haben, was ich da eigentlich mache. Ich glaube, wenn ich ihnen das hätte erklären müssen, in allen Details, wäre die Geschichte anders verlaufen. Ich habe meine Eltern teilweise sogar als irgendwie Vehikel benutzt, um mir dann Spiele kaufen zu können, weil ich noch zu jung dafür war. Es war 1994 zum Beispiel TIE Fighter. Musste ich meine Mutter mitnehmen in den Importladen, weil ich eigentlich noch zu klein war, um es mir kaufen zu können. Aber mit Mutter ging es dann und sie hat mich dann unterwegs, als wir heimgefahren sind, dann auch gefragt, naja, was ist denn das jetzt? Und ich dann so, ja, halt so ein Spiel, ne? Halt so ein Spiel. Und sie so, ja, okay, das passt dann schon. Ja, also auch an alle Eltern, die zuhören, redet ruhig mit euren Kindern mal drüber, was sie spielen. Ich sage nicht, das ist alles... dass es super ist, wenn Eltern sich nicht interessieren für das, was ihre Kinder machen. Aber tatsächlich, ich habe mich damals einfach sehr, sehr frei gefühlt und sehr, sehr happy am Computer gespielt, weil ich einfach machen konnte, was ich wollte. Und auch dafür bin ich eigentlich dankbar, weil ich natürlich die Freiräume einfach hatte, die dann andere auch in meinem Alter nicht unbedingt hatten, wenn es halt hieß, hey, du darfst irgendwie nur eine Stunde am Computer sitzen oder gar nicht, vielleicht sogar in einem gewissen Alter. Also ja, es war einfach tatsächlich eine sehr, sehr schöne Zeit. Tja, und eine sehr, sehr schöne Zeit hatten jetzt auch wir ungefähr eine Stunde lang in unserem Wohlfühl-Podcast oder beziehungsweise dem, wie haben wir es vorhin genannt, dem Therapie-Podcast.
Der Selbsttherapiestunde, ja.
Die Selbsthilfegruppe, ja, genau, die hörbare Selbsthilfegruppe. Mal mit einem bisschen ungewöhnlichen Thema, das wir so bis jetzt noch nicht hatten. Ich hoffe, es hat trotzdem Spaß gemacht, uns zuzuhören.
Jetzt wisst ihr mehr über uns, als ihr, glaube ich, je wissen wolltet und habt viel Material, wenn ihr einen von uns mal irgendwie psychologisch manipulieren wollt oder derart.
Ja, und wir haben eine pädagogische Sentenz rausgearbeitet. Liebe Eltern, redet mit euren Kindern, aber verbietet ihnen nicht grundlos Spiele.
Das stimmt, das stimmt. Das will ich auch zum Abschluss noch mal sagen. Bin ich ebenfalls meinen Eltern sehr dankbar, die überhaupt nicht in dieser Welt leben, in der ich gelebt habe. Also das war ihnen alles sehr wesensfremd. Das Computerspiel, auch der Beruf des Spielejournalisten und dergleichen. Aber sie waren trotzdem immer offen dafür und haben dann, wie gesagt, auch mal, also Computerspiele eher selten, aber dann so Sachen wie Matrix oder sowas oder Herr der Ringe, davon konnte ich sie dann sogar überzeugen. Und haben da nie die Nase gerümpft dem gegenüber. Außer gegenüber Warcraft. Konnte ich ihn bis heute nicht verständlich machen, dass das Spiel nicht so schlimm ist, wie sein Name vermuten lässt. Aber dennoch, seid aufgeschlossen, liebe Eltern, unterstützt eure Kinder und dann wird aus ihnen mal sowas Tolles wie die drei Neurosenbündel, die hier diesen Podcast machen.
Wer uns bei unseren Neurosen gerne zuhört, der sei gerne eingeladen, sich mal GameStar Plus anzuschauen. Da gibt es nämlich exklusive Podcast-Folgen. Jede zweite Folge erscheint exklusiv für Plus-Mitglieder. Außerdem bekommt man da exklusive Vollversionen, Reportagen, Hintergrundberichte, Videos und so weiter und so fort. Also lohnt sich das mal anzuschauen. Außerdem gibt es diesen Podcast auch auf iTunes und auf Spotify. Auch da kann man sich die öffentlichen Folgen anhören, ganz komfortabel mit irgendwelchem technischen Hokuspokus wie RSS-Feed und so. Ich kenne mich da nicht aus, ich habe meine Jugend mit Spielen verschwendet.
Und natürlich gibt es dort wunderbare Bewertungsfunktionen und ja, die einzige Bewertung, die da existiert, habe ich mir sagen lassen, sind 5 Sterne. Das heißt, ihr werdet wohl keine andere Wahl haben, als einfach die anzuklicken. Ich weiß auch nicht, warum das so gehandhabt wird.
Das ist ein technisches Problem leider, ja, aber wir arbeiten dran.
Ja, irgendwann mal, ne?
Jungs, ich danke euch. Das war's für dieses Mal vom GameStar Podcast. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis dann.
Tschüss.
Ich habe noch so viele Geschichten.
Ja, ich auch.